Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
Die Woche, der Rückblick im DVZ-Podcast.
Die Europawahlen am vergangenen Wochenende haben eines sehr deutlich gezeigt. Es wird immer Veränderungen geben, ob zum Guten oder zum Schlechten. Und auch beim dänischen Logistikkonzern DSV ist, wie schon in den vergangenen Jahren, einiges in Bewegung. Was CEO Jens H. Lund mit dem Unternehmen vorhat, wie er das Rennen um die Schenker-Übernahme sieht und warum er die Paketlogistik attraktiv findet, darüber sprechen wir gleich. Außerdem sprechen wir über die Unruhe bei DB Cargo, die alles andere als guten Zahlen für den Schienengüterverkehr und was die Operateure im kombinierten Verkehr bewegt. Mein Name ist Robert Kümmerlen.
Und ich bin Sven Benühr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja, Robert, für die Ampelparteien war das ja nun wirklich kein glückliches Wochenende. Trotz aller Skandale ist die AfD an ihnen vorbeigerauscht und zumindest was das Europaparlament betrifft, sind sie hinter den Christdemokraten auf Platz 2 in der Gunst der Wähler gelandet. Und das hat auch Konsequenzen für die Verkehrspolitik. Durch die deutlichen Stimmenverluste bei den Europawahlen verlieren SPD und Grüne je einen Verkehrspolitiker im Europäischen Parlament. Der SPD-Europaabgeordnete Thomas Rudner, der auf Listenplatz 16 stand, schaffte den Wiedereinzug in die Volksvertretung ebenso wenig wie die Anna Deparnay-Grunenberg, die bei den Grünen auf Listenplatz 17 stand. Beide waren in dieser Legislaturperiode übrigens Mitglieder im EP-Verkehrsausschuss. Naja, und der Einzige, der es noch geschafft hat, das ist der Jan-Christoph Oetchen von der FDP. Der stand ja auf Platz 5 und ist gerade noch so reingerutscht.
Ja. Nun gut, immerhin ist der befürchtete massive Rechtsruck außer in Frankreich und Deutschland ausgeblieben. Dennoch dürften die Zugewinne der rechtsextremen Parteien die Bildung stabiler Mehrheiten im neuen Parlament erschweren. Um beispielsweise Ursula von der Leyen erneut zur EU-Kommissionspräsidentin zu wählen, sind 361 Stimmen im Europäischen Parlament erforderlich. Mhm, richtig. Die christdemokratische Europäische Volkspartei, die Sozialdemokraten und die Liberalen, die von der Leyen 2019 unterstützt haben, kämen nach dem vorläufigen Ergebnis zusammen auf 404 Stimmen. Es ist aber nicht gesagt, dass sich alle Mitglieder dieser Parteiblöcke geschlossen hinter von der Leyen stellen werden.
Ja, das ist eine schwierige Situation. Aber erstmal geht es jetzt natürlich darum, hinter verschlossenen Türen miteinander zu sprechen und ein bisschen zu gucken, wie das denn alles zusammenpassen kann. Das Ganze natürlich ergebnisoffen, wie man so schön sagt.
Richtig.
Ja, und an dieser Stelle habe ich hoffentlich dann jetzt mal die scharfe Kurve von der Politik zur Logistik hinbekommen, denn auch in der Logistik laufen derzeit Verhandlungen.
Ach nee, du meinst vermutlich den Schenker-Verkauf und die große Frage, wer den Zuschlag für den 15 Milliarden Euro Deal bekommt. Einer der Kandidaten ist ja der dänische Konzern DSV und dessen CEO Jens Lund hat sich mit unserem Kollegen Sebastian Reimann getroffen. Nun, welche Pläne Lund verfolgt, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause.
Hallo, sind Sie gleich da?
Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz.
Ja, und schon sind wir wieder bei DSV und den Ideen von Konzernchef Jens Lund. Er hat im Februar den Posten bei der weltweiten Nummer 3 der Logistikbranche von Jens-Björn Andersen übernommen und schon bei seinem Amtsantritt signalisiert, dass er eine stärkere operative Rolle spielen will.
Ja, das liegt natürlich auch nahe, denn vor seinem Wechsel in den Chefsessel war Lund COO des Unternehmens und in dieser Funktion natürlich auch sehr tief in strategisch wichtige Initiativen und bei Fragen der kommerziellen Entwicklung eingebunden.
Da frage ich mich natürlich, wie es mit dem Schenker-Deal weitergeht. DSV gehört ja zum kleinen Kreis der ernsthaften Bieter.
Ja, das schon, aber Lund lässt sich nicht so gerne in die Karten sehen. Und genau deshalb sagt er zu den laufenden Verhandlungen erstmal nix. Aber auf der anderen Seite sagt er auch, dass große Unternehmensübernahmen durchaus weiterhin Teil der Strategie seien. Das ist natürlich fast schon so etwas wie ein DSV-Mantra.
Ja, kann man so sagen. Das haben wir schon oft gehört und gelesen. Ich fand es jedenfalls spannend, wie sich das Gespräch zwischen Lund und Sebastian entwickelt hat, weil der DSV-CEO schon, ja, ich sag mal, sehr offen darüber gesprochen hat, wie das Unternehmen mit früheren Übernahmen umgegangen ist und was das Geheimnis hinter der hohen Produktivität ist. Das ist natürlich die Vereinheitlichung und Standardisierung von Strukturen und Prozessen. Ansätze, die bei den von den denen übernommenen Playern wohl nicht so ausgeprägt waren, wie Lund sagt.
Ja, das geht ja auch seiner Ansicht nach auf Dauer zulasten der Wettbewerbsfähigkeit, ist auch nachvollziehbar. Und wenn ich mir diese Aussagen jetzt mal im Kontext der anstehenden Schenker-Übernahme anschaue, dann habe ich den Eindruck, dass Lund sich indirekt schon mal an diejenigen wendet, die letztlich über den Verkauf der Bahntochter entscheiden. Also an das politische Berlin, an die DB-Spitze und an die Arbeitnehmervertreter bei Schenker.
Es ist ein offenes Geheimnis, dass die DB-Tochter in den vergangenen Jahren bei den Investitionsmitteln gegenüber den großen Wettbewerbern immer weiter ins Hintertreffen geraten ist. Schließlich ist der Finanzbedarf in den anderen Sparten der Deutschen Bahn ungleich höher. Schenker würde also gut in das DSV-Raster passen, so.
Ja, aber und das muss man natürlich auch mal so sehen, gerade die Arbeitnehmerseite dürfte nicht einfach zu überzeugen sein. Zwar sagt Lund, dass die Mitarbeiterzufriedenheitswerte bei DSV hoch sind und die Menschen also auch durchaus eigenverantwortliche Entscheidungen treffen dürfen und auch sollen, doch es dürften schon einige tausend Jobs bei Schenker wegfallen, wenn die Dänen zum Zug kommen.
Das könnte auch bei anderen der Fall sein. Man weiß es ja nicht, ne? Was wir aber wissen ist, dass es nach einem möglichen Abschluss keine lange Phase der Unsicherheit geben wird. Innerhalb von 2 Wochen würde das Top-Management stehen und wenig später auch die darunterliegenden Positionen besetzt sein.
Naja, aber noch ist das Ganze ja nicht entschieden.
Nein.
Es wird sich in absehbarer Zeit allerdings schon zeigen, ob DSV zum Zug kommt oder nicht. Und selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, Lund hat sich ja auch noch einiges anderes vorgenommen. Allein in Deutschland will er das nationale Distributionsgeschäft weiter ausbauen. Und da geht's um die Logistik von Chips und Co. Also Computerchips natürlich. Dann geht's um den Gesundheitssektor, da will er was reißen und natürlich auch die Industriesparten wie Luftfahrt und Verteidigung.
Und nicht zu vergessen, die Paketlogistik.
Ah, spannend.
Ja, hier könnte sich Lund nämlich vorstellen, DSV als 3PL zu positionieren und ein neues Geschäftsfeld aufzubauen. Seine Argumentation klingt, so weit ich das beurteilen kann, überzeugend. Den meisten Paketdiensten mangele es an einer konsolidierten Infrastruktur. Ja, und in diese Lücke könnte DSV tatsächlich stoßen.
Also das lässt in der Tat einiges erwarten. Mhm. Aber Lund hat ja in dem Gespräch mit Sebastian noch viel mehr erzählt. Und das war auch alles ziemlich spannend, nur das können wir hier nicht ausweiten. Nee. Ich habe mal den Link zu dem Artikel in die Shownotes gestellt. Und dieser Artikel ist selbstverständlich den DVZ-Abonnenten steht er kostenlos zur Verfügung.
Ja, sehr gut. Also klar, Lesen dieses Beitrags lohnt sich in jedem Fall. Verlassen wir mal an dieser Stelle DSV und Schenker und gehen zu DB Cargo. Dort schwelt nämlich seit Monaten ein regelrechter Konflikt zwischen Management und Belegschaft. Denn Sigrid Nikutta, die als Bahnvorstand für die Güterverkehrstochter der DB zuständig ist, treibt den, wenn man so will, radikalen Umbau des Unternehmens voran. Und das ganz klar mit dem Ziel, DB Cargo aus der Krise zu führen, was auch sonst. Sie selbst dazu sagt, ich habe einen klaren Auftrag, DB Cargo zu retten und das werden wir im Sinne der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun.
Ja, also dass etwas passieren muss, ist tatsächlich klar, denn DB Cargo fährt ja schon seit Jahren hohe Verluste ein. Allein im letzten Jahr lag das Minus bei rund 500 Millionen Euro. Und das getrieben von dem aufwendigen und vor allem, das wissen wir ja, teuren Einzelwagenverkehr.
Oh ja.
Und auch der kombinierte Verkehr gilt als echtes Sorgenkind. Das ist zwar ein Wachstumsfeld, der KV, aber es gelingt DB Cargo einfach nicht, damit Geld zu verdienen.
Nee. Und dieses Problem will Nikuta lösen, indem sie die KV-Aktivitäten unter dem Dach der Mitteldeutschen Eisenbahngesellschaft, kurz MEG, bündelt. Von dem deutlich flexibleren Arbeitszeitmodell der MEG verspricht sie sich dann eine weniger personal- und damit kostenintensive Abwicklung der Verkehre.
Ja, und ein anderer radikaler Ansatz ist, dass Nikuta die, wie sie es nennt, gesamthafte Verbundproduktion auflösen will. Also das heißt, sie will betriebsinterne Abhängigkeiten verringern und Transportsegmente wie Stahl, Auto und den Transport von Chemieprodukten in eigenständige Geschäftsfelder überführen. Und dazu holt sie sich dann auch noch Unterstützung in den Vorstand von DB Cargo. Es soll ein neues Ressort für den kombinierten Verkehr geben und eines für die neuen Segmente. Und das wird dann Bahnlogistik heißen.
Nikutas Pläne stoßen bei den Betriebsräten und der Gewerkschaft EVG noch auf Widerstand. Immerhin soll die Verwaltung deutlich schlanker werden. Rund 2000 Stellen sollen dort wegfallen.
Ja, aber das soll natürlich nicht in Form einer Entlassungswelle laufen, sondern auf dem Weg, dass Stellen, die durch das Ausscheiden der Babyboomer frei werden oder halt auch durch normale Fluktuation frei werden, nicht mehr besetzt werden. Ne? Und klar, wir bleiben da dran und werden auch künftig das Ganze im Auge behalten.
So ist es. Und nun erweitern wir den Fokus mal ein wenig und schauen uns den gesamten Eisenbahnsektor in Deutschland an. Denn um den ist es nun laut der aktuellen Marktuntersuchung Eisenbahn der Bundesnetzagentur für das Jahr 2023 auch nicht zum Besten bestellt. Oder, um es mal auf den Punkt zu bringen, es sieht ziemlich düster aus, denn die Verkehrsleistung im Schienengüterverkehr ist im vergangenen Jahr um 9,4% eingebrochen.
Ja, und das heißt ja im Klartext, dass die Bahn nach 140 Milliarden Tonnenkilometern in 2022 im vergangenen Jahr nur noch 127 Milliarden Tonnenkilometer erbracht haben. Und also einen schlimmeren Einbruch hat es eigentlich nur im Finanzkrisenjahr 2009 gegeben. Damals brach nämlich der gesamte Markt ein um 17%.
Gründe dafür gibt es laut Bundesnetzagentur genug. Sie nennt einen konjunkturbedingten Nachfragerückgang, vermehrte Baumaßnahmen im Schienennetz, längere Streiks in Deutschland und den Nachbarländern, witterungsbedingte Einschränkungen und Unfallfolgen wie die Sperrung des Gotthard-Basistunnels. Ja, eine ganze lange Liste. Zudem hätten allgemeine Kostensteigerungen, fehlende Trassenkapazitäten und hohe Energiepreise das Geschäft der Bahn belastet.
Also das ist wirklich eine ziemlich umfangreiche Gemengelage, würde ich jetzt mal sagen. Was ich interessant finde in diesem Zusammenhang ist, wie unterschiedlich die Güterbahnen von der Entwicklung betroffen waren. Ja. Ne, denn die bundeseigenen Unternehmen haben mit einem Minus von 13% deutlich mehr Ladung verloren als die privaten Wettbewerber. Die haben nämlich lediglich 7% verloren, was aber auch schon ziemlich schmerzhaft ist. Wobei tatsächlich haben es einige der Privaten geschafft, gegen den Trend noch leicht zuzulegen.
So mancher DB-Manager dürfte sich fragen, was das Geheimnis ihres Erfolges ist. Ja. Denn durch die offensichtlich bessere Leistung haben die Wettbewerbsbahnen der DB weitere Marktanteile abgenommen. Sie kommen nur noch auf einen Marktanteil von 39,3% nach 41% im Vorjahr.
Ja, und das darf aber auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Marktanteile der einzelnen privaten Güterbahnen eigentlich ja ziemlich gering sind. Nur zwei der knapp 100 Unternehmen kommen da über die 5%-Marke. Naja, und alles in allem hat also der Schienengüterverkehr im Vergleich zur Straße deutlich mehr Federn gelassen. Denn auf der Straße verzeichnet man nämlich einen Aufkommensrückgang von lediglich 4,7%.
Kein Wunder, dass der Verband die Güterbahn von einer deutlichen Rückverlagerung auf die Straße spricht. Und da das Bundesverkehrsministerium im Zuge der Haushaltskrise die Förderung der Schiene zurückgefahren hat, prognostizieren die Lobbyisten ein düsteres Jahr 2024 für den Schienengüterverkehr.
Und zu spüren bekommen das natürlich auch diejenigen, die von der Schiene abhängig sind, wie zum Beispiel die Kombi-Operateure. Da sind ja kürzlich die Hupak-Gesellschafter zum Intermodal Forum zusammengekommen und auch in diesem Segment liefen die Geschäfte alles andere als zufriedenstellend. Das Aufkommen ist im vergangenen Jahr um 11,7% auf nur noch 975.000 Sendungen zurückgegangen.
Und auch in diesem Jahr sind die Zahlen weiter rückläufig. In den ersten 4 Monaten ist das Volumen der Hupak um weitere 2,5% zurückgegangen. Den Grund dafür sieht Verwaltungsratspräsident Hans-Jörg Bertschi in Qualitätsproblemen, die er vor allem im deutschen Schienennetz ausmacht.
Ja, und so kommt es dann, dass die Hupak für das vergangene Jahr tatsächlich rote Zahlen geschrieben hat. Das Minus belief sich ja auf 6,2 Millionen Franken. Und das konnte das Anfang letzten Jahres ins Leben gerufene Sparprogramm nicht ausgleichen. Aber die Kosten sind natürlich gesunken, denn das Unternehmen hat im letzten Jahr rund 800 gemietete Waggons zurückgegeben.
Als Lösung schlug Bertschi nun vor, die Overhead-Kosten zu senken, die ja ein Viertel der Gesamtkosten ausmachen. Wie genau das geschehen soll, das ließ er jetzt mehr oder weniger offen, wies aber darauf hin, dass die Vereinheitlichung der IT-Systeme ein großes Kostensenkungspotenzial berge.
Na, da bin ich ja mal gespannt. Auf jeden Fall, kurz gesagt, fast alle Akteure auf der Schiene haben mit mehr oder weniger großen Problemen zurzeit zu kämpfen. Und mal ganz unter uns, Robert, sei mir nicht böse, aber ich brauche jetzt mal was Positives.
Das kann ich gut verstehen, Sven. Ja, was soll ich sagen? Es geht tatsächlich wieder aufwärts mit einem anderen Verkehrsträger, nämlich in der Luftfracht.
Ach, schau an.
Die International Air Transport Association hat ihre Prognose für dieses Jahr deutlich angehoben. Demnach soll der Umsatz der Luftfrachtbranche auf insgesamt 120 Milliarden US-Dollar steigen. Das sind gut 8% mehr, als die IATA noch im vergangenen Dezember erwartet hatte. Ja, und Treiber dieser Entwicklung sind zum einen der E-Commerce und zum anderen die nach unten korrigierten Frachtraten.
Ja, aber unter dem Strich verdienen die Luftfrachtunternehmen natürlich immer noch erheblich weniger als im vergangenen Jahr 2023. Das Minus beläuft sich immer noch auf 13%, aber die Trendwende, die ist eingeleitet und tatsächlich soll sie auch richtig Fahrt aufnehmen. Für das Jahr 2025, also nächstes Jahr, erwarten die Analysten des Airport Council International zum Beispiel ein weiteres Mengenwachstum um 11,3% auf gut 130 Millionen Tonnen.
Na gut, das sind eigentlich gute Nachrichten für die Branche, aber was aus dem Fokus gerät natürlich dabei, ist das Thema Nachhaltigkeit. Das darf man ja auch nicht ausblenden. Und da haben wir in anderen Bereichen der Transportwirtschaft auch mal beobachtet, wie da so der Trend ist und deshalb eine Umfrage auf LinkedIn gestartet.
Richtig. Wir wollten nämlich wissen, wie es um die Zahlungsbereitschaft der Auftraggeber für teurere, aber natürlich auch nachhaltige Logistikdienstleistungen bestellt ist. Und an dieser Umfrage haben sich 300 Menschen beteiligt, von denen dann 36% angaben, dass die Zahlungsbereitschaft abnimmt. Weitere 24% haben gesagt, es gibt überhaupt keine Zahlungsbereitschaft dafür. Und nur 21% bzw. 19% sehen eine positive Tendenz oder zumindest keine Veränderung.
Okay, das ist natürlich nur eine Momentaufnahme, muss man dazu sagen. Und ich glaube schon, dass der Trend zu nachhaltigeren Lösungen mittel- bis langfristig anhalten wird, weil der Druck ist einfach zu groß.
Eindeutig, ganz klar.
Ja. Ja, und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir dann auch schon wieder am Ende unseres heutigen Wochenrückblicks angelangt, der ein bisschen zahlenlastig war, wie ich fand. Aber wie dem auch sei, wir bedanken uns recht herzlich für Ihr Interesse. Sie können diesen Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Fragen, Anregungen, Kommentare, da freuen wir uns drüber. Schicken Sie die gern an die E-Mail-Adresse redaktion@dvz.de. Dann wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende, mit oder ohne EM, wie Sie es mögen. Hören Sie nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichten-Podcast. Es sagen Tschüss, Robert Kümmerlen
und Sven Benühr.